Ja, hallo, beim filmischen Quartett von 35 mm. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Mit mir im Studio sind Alma, die ihr eben schon in der Moderation gehört habt, außerdem Birgit, Martin und Alex. Angesehen haben wir uns den Film Louise Hires a Contract Killer, beziehungsweise im Französischen Louise Michel. In dem Film geht es um eine Textilfabrik in der französischen Provinz, die permanent von der Schließung bedroht ist. Tag für Tag bangen die Arbeiterinnen um ihren Arbeitsplatz, ihre Existenz. Ein wenig Vertrauen fassen sie, als der Patron ihnen neue Arbeitskleidung schenkt, in die sogar ihre Namen eingestickt sind. Umso größer ist natürlich der Schock, als die Fabrik am nächsten Morgen leergeräumt ist. Klammheimlich wurden die Maschinen abtransportiert, die Halle ist leer. Ratlos überlegen die Frauen, was sie mit der Abfindung, lächerliche 100 Euro pro Jahr, anfangen können. Schnell sind sie sich einig, dass es effektiver ist, das Geld zusammenzulegen. Doch was damit machen? Schließlich meldet sich die wortkarge Louise zu Wort und schlägt vor, von dem Geld den Chef umbringen zu lassen. Sie wird daraufhin von den Arbeiterinnen beauftragt, die Sache in die Hand zu nehmen und stolpert im wahrsten Sinne des Wortes über Michel. Dieser markiert den taffen Kerl, schafft es in der Realität aber nicht einmal, einen harmlosen kleinen Hund ruhig zu stellen. Louise und Michel machen sich nun gemeinsam auf die Jagd nach dem Patron. Ja, so viel zum Inhalt des Films. Bei der Kritik ist er fast durchweg äußerst positiv aufgenommen worden. Beworben wird er als sehr schwarze Komödie. Daher meine erste Frage an das Quartett. Handelt es sich bei Louise Hires a Contract Killer wirklich um eine Komödie? Birgit?
Ja. Also, wenn du mich fragst, ja, ich habe mich sehr gut amüsiert. Ich finde, es ist ein anarchistischer kleiner Trash-Film. Es ist eine Trash-Komödie, aber ich finde sie durchaus lustig mit vielen bitteren Untertönen allerdings.
Alex, würdest du das so unterschreiben?
Im Großen und Ganzen ja, ich habe selber stark geschwankt, weil es manchmal wirklich lustig ist. Manche Gags funktionieren, manche funktionieren nicht. Und manchmal ist es aber einfach auch tief traurig und wirklich düster. Und dieses depressive Umfeld, in dem die Figuren zum Teil leben, runtergekommene Häuserbaracken, Wohnungen, schäbige Vorortkneipen, es hat eine große Tristesse, die mich immer wieder aus der Komik rausgeworfen hat, aber in manchen Momenten wirklich witzig.
Ich fand es auch überzeichnet, also so ein bisschen an Monty Python erinnert, nur vielleicht ein bisschen mit Gags in langsameren Abständen, kann man sagen.
Ja, ich würde sagen, man kann das schwarz unterstreichen. Also ich fand es Komödie schon, aber manchmal so schwarz, dass einem schon nicht mehr nach Lachen zumute war.
Also darauf muss man vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen hinweisen, was sie erwartet in diesem Film. Der Humor ist schon mehr als skurril, also und PC unter gar keinen Umständen. Also da kommen schon Dinge vor, da würde man unter normalen Umständen schlucken, aber ich finde da alles so ein bisschen, alle Figuren da so ein bisschen skurril durch die Gegend wanken, konnte ich sehr gut ertragen.
Ja, Pechschwarz, sagt die Neue Zürcher Zeitung. Gemein, schreibt City, also weit mehr als nur eine nette Komödie.
Ja, ihr habt es ja eben schon erwähnt, der Film ist vor allen Dingen sehr skurril. Es gibt sehr viele skurrile Figuren in dem Film. Ist es nicht so, dass er sich eventuell dabei ein bisschen verzettelt? Ist es nicht manchmal zu viel des Guten? Alex?
Ja. Der Film verliert manchmal seinen roten Faden, finde ich. Er hat sehr schöne, nette Nebenfiguren, aber manche davon sind einfach völlig unwichtig und sind nett und skurril, aber in der Häufung dann irgendwann einfach auch zu viel. Dem Film fehlt schon ein bisschen die Struktur und ich glaube, er will so ein bisschen anders sein als viele andere Filme und das gelingt ihm auch, weil er einfach manchmal seltsam ist und nicht nur komisch im Sinne von witzig, sondern komisch im Sinne von komisch gemacht, aber ein bisschen weniger hätte vielleicht gereicht.
Ja, da fragt man sich ja dann eben auch, warum jetzt dann irgendwelche Szenen drin sind. Sind die jetzt einfach drin, weil sie irgendjemand halt keine bessere geschrieben hat und sie nicht rausschneiden wollte, damit der Film nicht zu kurz wird? Also ein paar Sachen hätte man echt weglassen
Aber
können.
ich finde jetzt die Figuren, also Louise und Michelle, also Louise, diese Arbeiterin, die eben auf die Idee mit dem Profikiller kommt und Michelle, der dann dieser angebliche Profikiller ist, aber eigentlich da auch schon ganz schön durchs Leben stolpert. Diese zwei Figuren finde ich total schön gezeichnet und liebevoll gezeichnet. Man mag sie nicht, muss man vielleicht gleich dazu sagen, sind keine Sympathieträger, aber sie sind in ihrer ganzen Derbheit und Besonderheit, finde ich, witzig gezeichnet. Was dann vielleicht eher, und auch übrigens auch die Cousine von Michelle, die ja dann noch eine tragisch tolle Rolle kriegt beim ersten Mord, die wir jetzt hier nicht weiter verraten wollen. Mhm. Aber dann tauchen eben immer mehr so skurrile Figuren auf. Und da würde ich euch vielleicht recht geben, dass sie dann teilweise nur noch so auftauchen und wieder abtreten, ohne dass sie so richtig zum Leben erweckt werden.
Aber das ist richtig. Louise und Michelle sind auch wirklich für Filme, die man so kennt, sehr einmalige Hauptfiguren. Also sie sehen halt beide schon mal vorneweg alles andere als gut aus, was in vielen Filmen ja wirklich so als der Standard irgendwie genommen wird. Also selbst wenn sie unsympathisch sind, müssen sie halt noch irgendwie gut aussehende Schauspieler sein, sind die zwei nicht. Und das fand ich in dem Film super. Diese ganze Derbheit, das ist schon mal, das verleiht dem Film eine andere Note und auch wie die Regisseure sich trauen, die beiden unsympathisch darzustellen. Wie er zum Beispiel, also was Michelle zum Beispiel immer macht, um die Tatsache, dass er eigentlich niemanden umbringen kann, darüber hinwegzukommen. Da engagiert er alle möglichen Leute, die dann für ihn Leute umbringen. Zum Beispiel die tragische Rolle, die gerade erwähnt wurde, wollen wir jetzt nicht verraten, wie genau. Also, wie weit sie gehen, Figuren nicht sympathisch darzustellen, das ist bemerkenswert in dem Film.
Ja, und diese konsequente Hässlichkeit ist irgendwie ein Pluspunkt. Also, dass es nicht hinterher noch aufgelöst wird, sondern wirklich bis zum Schluss so bleibt.
Und dann einfach so witzige, überraschende Gags, finde ich, sind halt schon drin, wenn Michelle zum Beispiel dann auf die Sterne schießt und dann immer völlig trocken nur das Sternbild erklärt, was er gerade erschossen hat und so. Also ich finde, es hat schon gute Gags drin.
Ja, ich habe mich manchmal geärgert, weil man sich einfach mit den zwei Hauptfiguren nicht identifizieren kann. Und das ist das, den Wunsch, den er einfach als Zuschauer in sich hegt, obwohl das ein sehr durchschaubarer Wunsch ist. Und einerseits lässt einen das ein bisschen unbefriedigt, andererseits finde ich, wie Martin auch gesagt hat, das muss man anerkennen, dass ein Regisseur den Mut hat, zwei unsympathische Hauptfiguren die ganze Zeit durch den Film laufen zu lassen. Das macht es aber eben auch ein bisschen spröde und aufgrund dieser mangelnden Identifikation zieht sich auch manchmal so ein bisschen dann in der zweiten Hälfte, finde ich.
Ja, also an dieser Stelle vielleicht gerade mal ein Zitat aus dem Filmdienst, der doch eher im Gegensatz zu den ganzen euphorischen Kritiken anderswo das Ganze nicht so positiv sieht. Er sagt nämlich, doch so interessant die Geschichte auch beginnt, so anarchisch die Figuren angelegt sind und so abseitig die Handlung ihrem Ziel entgegentrottet, so wenig vermag dieses absurde Konstrukt mitzureißen. Das liegt primär daran, dass es den Regisseuren nicht gelingt, aus dem inszenatorischen Leerlauf Kapital zu schlagen. Also mit anderen Worten im Fußballjargon, die Macher des Films haben sämtliche Torchancen ungenutzt verstreichen lassen. Ihr habt es ja eben teilweise schon so ein bisschen angedeutet. Wie seht ihr das?
Also da ist schon was Wahres dran, insofern als der Film eigentlich viele Gags hat, viele witzige Einfälle und so. Und trotzdem empfindet man eben, Alex hat es vorher schon gesagt, so ein bisschen kleine Längen auch in dem Film. Und es verliert sich manchmal so ein bisschen der rote Faden oder dieses ganz Stringente. Also das schon, aber ich für meinen Teil würde es nicht so streng formulieren. Ich finde, der Film lebt trotzdem durch seine komplette anarchistische Ader.
Also ich hatte halt 2-3 Szenen, bei denen ich einfach nicht rausgefunden habe, wofür die jetzt da im Film sind. Und das hat irgendwie so ein bisschen dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, da sind die Szenen aneinandergereiht, ohne dass man wirklich einen roten Faden oder, also, die hätten da nicht sein müssen. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. Also, das sind vielleicht die Torchancen, die verpasst wurden. Also, dass man einfach, ja, da so durchgeleitet wurde. Man hatte manchmal das Gefühl, es kommt, ja, der eine Teil der Geschichte und plötzlich irgendeine Szene dazu, die nicht keinen Wert hat, so richtig da in der Geschichte. Und dann geht die Geschichte weiter und dann kommt wieder irgendeine störende Szene. Also irgendwie so gab es so.
Ja, uns werden diese zwei Hauptfiguren erstmal nahegebracht und das Problem, diese Fabrik ist zu und dieses soziale Drama und diese Überlegungen dieser ganzen entlassenen Arbeiterin, was machen wir? Und dann, das fängt so ein bisschen an, wie diese Lee und Loach und diese britische sozial engagierte Kinotradition, die dann aber eben manchmal, wie Birgit das auch in unserer Diskussion nach dem Film schon gesagt hatte, dazu führen kann, dass es so ein bisschen dieser Sozialrevolutionskitsch wird und das vermeidet der Film konsequent, indem er eben die Figuren unsympathisch macht und auch bis zum gewissen Grad egoistisch macht. Und dann wird es immer mehr eben diese Jagd nach diesem geheimnisvollen Boss, den sie umlegen wollen. Und es ist sehr schön, wie man merkt, dass im Zuge dieses internationalen Konzernkapitalismus eigentlich gar keiner mehr weiß, wem die Firma gehört. Und sie von einer zur nächsten Ebene steigen und immer weiter nach oben müssen und immer internationaler agieren müssen mit Fahrten nach Brüssel und auf britische Kanalinseln. Aber diesen spannenden Faden durchbricht er zu oft durch irgendwelche komischen Nebenfiguren. Ja,
definitiv.
Wobei ich schon denke, also jetzt zum Beispiel, um mal eine komische Nebenfigur zu schildern, da gibt es ja diesen Menschen, der in diesem Mobile Home Tristesse irgendwo sich aufhält und immer mit so einem Regenschirm rumläuft und an einem Versuchsexperiment bastelt, wie eigentlich die zwei Türme des World Trade Centers genau zum Umfallen gebracht wurden und was da wohl für verschwörerische Geheimnisse dahinter stecken. Und ich finde, diese Szene, die ist schon auch besagt schon auch was über diesen modernen Finanzkapitalismus, wie er eben dargestellt wird und was, glaube ich, das Thema des Films ist, meiner Meinung nach. Da sehen wir ja einerseits diese Briefkastenfirmen, wo einfach kein Mensch weiß, wo ist denn dieser Chef, ja? Und mit dazu gehören natürlich auch die Türme des World Trade Centers, die ja beschossen wurden mit dem Ziel, das Herz des Kapitalismus umzubringen. Und dann stellt man fest, es gibt es nicht, dieses Herz des Kapitalismus. Es gibt es einfach nicht. Das wird in dem Film festgestellt, indem sie keinen Chef auftun, den sie da endlich mal richtig erledigen können. Und eben auch in diesen kleinen Szenen, wie zum Beispiel dem mit dem World Trade Center. Ich glaube, es ist schon, gehört schon alles zu ihrem Thema, ja, aber es verfasert sich
so ein bisschen. Das klingt jetzt eben, als ob das Ganze einen recht ernsthaften Kern hätte. Also ich glaube eher, es hat eine ernsthafte Hülle dieser Art. Also denn diese Motive mit dem Kapitalismus, auch die Tatsache, dass wie die Fabrik geschlossen wird, die Sozialkritik, das kommt alles so am Rand vor, aber es wird nicht... Also es gibt jetzt zum Beispiel, also ich glaube auf der Humorebene und auf der ernsten Ebene, da ist das Ganze nicht so ganz zusammengekommen. Die Gags gehen größtenteils nicht auf Kosten der Kapitalisten zum Beispiel.
Das stimmt. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die an späterer Stelle in dem Zitat vorkommt, das Angelique gerade genannt hat, wo Michelle und Louise auf so einem Öko-Bauernhof sind, wo man ganz kurz am Anfang der Szene erfährt, dass Louise da wohl mal gewohnt hat. Und Michelle unterhält sich dann irgendwie mit dem Besitzer von diesem Hof, während man durchs Fenster beobachten kann, wie sie, Louise, versucht, da so einen Traktor zu entführen. Und dann ist aber, soweit ich mich erinnere, Schnitt. Und die nächste Szene kommt. Und da frage ich mich, was diese Szene zum Beispiel... Also bei dieser Szene wusste ich absolut hinterher nicht. Der einzige Anhaltspunkt, den man hatte, dass es zur Geschichte gehört, ist, dass man wusste, dass sie da früher mal gewohnt hat.
Ich denke, es war ihr Hof und es zeigt so ihre gebrochene Existenz halt.
Aber also zum Beispiel dieser Schnitt da raus und einfach wieder irgendwie in die Geschichte, wie sie vorher war, das hat einfach nicht... Also da hätte man die Szene auch weglassen können.
Kein
also
Mensch so weiß, was er mit diesem Traktor will.
Ja, also das war ein Bruch, den ich einfach überhaupt nicht verstanden habe. Auch im Nachhinein nicht, wenn ich darüber nachgedacht habe. Da
aber ich glaube, sowas sind handwerkliche Fehler. Da kennt der Drehbuchautor die Figuren besser als der Zuschauer. Und vergisst, solche Szenen rauszustreichen.
Aber es sind so offensichtliche Fehler, dass ich immer den Verdacht habe, dass es vielleicht Absicht also
für
ist.
Mich, für mich ist es, ja. Ich denke, das war halt ein Hinweis, das ist ihre gebrochene Existenz. Sie hatte mal was, das hat sie, da kamen ja noch mehrere Szenen, wo das so ein bisschen klar wurde. Das war ja auch nicht ihr erster Mord, muss man vielleicht so nebenbei dazu sagen. Und ja, das gehört, finde ich, alles wie so ein Puzzle zusammen. Also mich stört sowas nicht. Ich meine, der ganze Film war irrsinnig wirr.
Ja, mir ist gleich nochmal auf einen anderen Punkt, auf den ich noch gern zu sprechen kommen würde. Der französische Titel, ich hatte das ja eben schon erwähnt, lautet Louise Michel im Gegensatz zum deutschen Titel. Louise Michel war eine der federführenden Mitglieder der Pariser Commune. Und die Regisseure des Films, Gustave de Kervan und Benoît de Lépine, haben den Titel auch ganz explizit ausgewählt. Sie sagen nämlich, Louise Michel war eine Frau von einem Mut jenseits der Norm, welche bis zu ihrem Tod sich der Anarchie und ihrem Kampf gegen die Ungerechtigkeit verschrieben hatte. Es brauchte mindestens zwei Helden, um eine solche Energie und Entschlossenheit zu verkörpern. In dieser Optik schien es uns logisch, dass eine der Helden Louise, der andere Michel, getauft wurde. Liest man halt im Presseheft zum Film. ihr seht das jetzt eher nicht so, dass man als Louise und Michelle als eine Art moderne Verkörperung der Louise Michelle sehen kann, oder doch?
Also ich hätte es jetzt unbedingt mal auf Video sehen wollen, mit was für einem Tonfall die das jetzt zum Beispiel sagen, ob sie das wirklich ernst meinen oder ob das vielleicht eher einfach auch mal wieder ein anarchistischer Gag ist.
Also ich finde es schon schwierig, ich meine, Louise Michelle war ja eben eine Anarchistin der Pariser Kommune, aber es war jetzt eine völlig andere Frau, also die hat zum Beispiel einen sehr Bildungshintergrund, sie ist Lehrerin gewesen und so weiter. Ja. Sie hat zwar durchaus solche Anwandlungen gehabt, wie ich erschieße den Adolf Thiers, den Präsidenten der Dritten Republik damals oder sowas. Also sie war unglaublich radikal, aber sie war auf keinen Fall, also ich meine, diese Louise und Michelle in dem Film, die sind ja so Tölpelfiguren, ja so, also so skurrile Figuren. Ja. Und ich habe die Autobiografie von Louise Michelle gelesen und ich glaube, sie würde sich da stark gegen verwehren, irgendwie mit denen in einen Topf geworfen zu werden.
Also sind die Regisseure schon eher so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, oder wie kann man das sehen?
Ja, sie haben das eben. Das ist vielleicht auch einfach PR.
Das ist möglich. Ja, jetzt natürlich die obligatorische Frage: Wie urteilt ihr denn so über die schauspielerische Leistung von Yolande Moreau und Bully Lanas?
Beide super. Einzigartig. Ich kann jetzt allerdings gar nicht so genau sagen, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, sie haben es einfach gemacht, indem sie einfach da waren und richtig gecastet waren.
Ja, ich fand es auch super. Die waren mir auch von ihrem Spiel äußerst unsympathisch, aber sollten sie ja auch sein, und sie sind kein Mal aus ihrer Rolle irgendwie rausgefallen, dass man gedacht hat, oh, das passt jetzt aber nicht, sondern die waren einfach ja fast schon bewegungslos irgendwie. Und ja, gut auf jeden Fall.
Wir kennen diese zwei Schauspieler eben nicht von anderen Filmen, deshalb fehlt ein bisschen der Vergleich. Achso, Martin doch?
Bully Lanas ist der Hauptdarsteller aus Eldorado, einem belgischen Film vom letzten Jahr, ein Roadmovie. Da spielt er auch so eine bräsige Rolle eines Autofahrers, aber nicht nur am Rande.
Weil erst durch den Vergleich kann man natürlich beurteilen, wie viel da gespielt wird oder ob einfach die Figur sich selbst spielt, aber sie passen hervorragend.
Okay, dann kommen wir jetzt zur Schlussrunde, würde ich sagen. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern empfehlen? Reingehen oder nicht? Alma.
Also, es gibt schon lustige Momente. Es ist nicht so, dass ich da gesessen habe und am liebsten rausgerannt wäre, aber ich finde ihn eher nicht empfehlenswert. Wenn man auf total skurrile Dinge steht, dann kann man sich das durchaus angucken, aber mein Fall war es jetzt nicht so. Also, mir war es zu skurril.
Also ich finde reingehen, aber man muss sich schon echt aufs Schlimmste vorbereiten. Eben auf das, was einmal so ein bisschen zu skurril war, darauf muss man sich vorbereiten. Aber ich fand ihn lustig.
Ja, Komödie mit kritischem Kern oder Klamotte mit kritischer Hülle. Schwer zu sagen, unterm Strich hat es mir gefallen, aber nur mit Einschränkungen. Was ich aber mochte, war die schöne Filmmusik von Gaëtan Roussel, dem Louise Attaque-Sänger.
Ich muss jetzt leider von Alex klauen. Für mich war es eine Klamotte mit kritischer Hülle und auch ein ganz netter Nachmittag, aber ist jetzt kein Muss.
Ja gut, dann Dankeschön mal an das Quartett. Der Film läuft weiterhin um 17 Uhr und um 21.15 Uhr im Friedrichsbau in Freiburg.